Rainer, lies mal vor.
Band 2, 13. Kapitel. Die Eisdecke. Die Nautilus setzte ihre Fahrt unabänderlich südwärts, längs dem 50. Meridian, mit großer Geschwindigkeit fort. Wollte sie bis zum Pol dringen? Ich dachte nicht, denn bisher waren alle Bemühungen, bis dahin vorzudringen, gescheitert. Im Übrigen war die Jahreszeit bereits sehr fortgeschritten, denn der 13. März der Südpolarländer entspricht dem 13. September der nördlichen Regionen. Am 14. März bemerkte ich unterm 55. Breitengrad Treibeis. Blasse Blöcke von nur 20 bis 25 Fuß, gleich Klippen, woran sich die Wellen brachen. Die Nautilus hielt sich auf der Meeresoberfläche. Ned Land war schon vom Norden her mit Eisbergen bekannt. Conseil und ich, wir sahen sie zum ersten Mal. Gegen den südlichen Horizont hin zeigte sich in der Atmosphäre ein blendend weißer Streifen. Ein solcher Schein, den auch das dichteste Gewölk nicht verdüstert, kündigte die Nähe einer Eisbank an. Und in der Tat, bald zeigten sich bedeutend größere Blöcke, die je nach Launen des Nebels in anderen Farben schimmerten. Einige dieser Massen zeigten grüne Adern, als seien sie mit wellenförmigem Streifen schwefelsauren Kupfers überzogen. Andere glichen enormen Amethysten, indem sie die Strahlen desselben, den Einwirkungen des Lichtes ausgesetzt, teils auf ihre Kristallfacetten zurückwarfen, teils in lebhaftem Reflex zu Nuancen brachen. Je weiter wir nach Süden kamen, desto zahlreicher und bedeutender wurden diese schwimmenden Inseln. Polarvögel nisteten daran zu Tausenden. Während dieser Fahrt zwischen den Eisblöcken befand sich Kapitän Nemo häufig auf der Plattform. Er beobachtete sorgfältig diese öden Gegenden. Manchmal belebte sich die kalte Ruhe seines Blickes. Aber er sprach nicht, blieb schweigsam, unbeweglich, außer wenn die Lust zu manövrieren die Oberhand bekam. Dann leitete er seinen Nautilus mit vollendeter Gewandtheit und wich geschickt dem Stoß dieser Massen aus, die mitunter einige Meilen lang waren und 70 bis 80 Meter hoch. Oft schien der Horizont völlig geschlossen. Und am 60. Breitengrad hörte jedes Fahrwasser auf. Aber Kapitän Nemo fand bald eine enge Öffnung, durch welche er kühn weiterdrang, obwohl er wusste, dass sie sich hinter ihm wieder schloss. So fuhr die Nautilus, durch seine geschickte Hand geleitet, durch alle diese Eisberge, unendliche Eisflächen und schwimmende Treibeisblöcke. Die Temperatur war ziemlich niedrig. Das Thermometer zeigte in der äußeren Luft 2 bis 3 Grad unter Null. Aber wir waren warm in Pelzwerk, Robben- und Seebärenfelle gehüllt. Im Inneren der Nautilus war man durch regelmäßige Heizung mit dem elektrischen Apparat gegen die strengste Kälte geschützt. Auch brauchte sie nur einige Meter tief unter die Wellen zu tauchen, um da eine erträgliche Temperatur zu finden. 2 bis 3 Monate früher hätten wir unter dieser Breite ununterbrochenen Tag getroffen. Aber schon ward es 3 bis 4 Stunden Nacht, und später sollten diese Polargegenden 6 Monate sich in Dunkel hüllen. Am 15. März hatten wir die Breite der New Shetland und Süd-Orkney-Inseln hinter uns. Der Kapitän teilte mir mit, diese Striche seien ehemals von zahlreichen Robben bewohnt gewesen, aber die englischen und amerikanischen Walfischjäger hätten in ihrer Zerstörungswut durch Vernichtung der Erwachsenen samt den trächtigen Weibchen Todesstille an der Stelle regen Lebens verbreitet. Am 16. März um 8 Uhr früh durchschnitt die Nautilus längs dem 55. Meridian den südlichen Polarkreis. Nun waren wir von allen Seiten mit Eis umgeben, das den Horizont abschloss. Doch der Kapitän drang von Enge zu Enge immer weiter. »Aber wohin fährt er denn?« fragte ich.
»Vorwärts«, erwiderte Conseil. »Doch wenn er nicht mehr weiter kann, wird er Halt machen.«
»Darauf möchte ich nicht schwören«, erwiderte ich. Und offen gestanden, diese abenteuerliche Fahrt war mir nicht zuwider. Die Schönheiten dieser neuen Gegenden setzten mich über die Maßen in Erstaunen. Prachtvolle Gestaltungen, Lagen und Stellungen der Eisblöcke. Hier sahen sie aus wie eine orientalische Stadt mit zahllosen Minaretts und Moscheen, dort wie eine durch Erdbeben zerfallene Stadt. Ansichten, die in den schief fallenden Sonnenstrahlen unaufhörlich wechselten oder inmitten der Schneestürme sich in graue Nebel verloren. Dann allerwärts poltern des Zusammenstürzen hinpurzelnder Eisberge mit wechselnden Dekorationen, wie in einem Diorama. Wenn ein solcher Gleichgewichtsbruch stattfand, während die Nautilus untergetaucht war, so pflanzte sich außerordentlich stark das Getöse unterm Wasser fort. Und durch den Sturz dieser Massen entstanden fürchterliche Wirbelbildungen bis in die tiefsten Wasserschichten hinab. Oft, wenn ich keinen Ausweg sah, dachte ich, wir seien unabänderlich festgefahren. Aber Kapitän Nemo entdeckte immer wieder neue Wege. Am 16. März jedoch versperrte uns eine Eisdecke gänzlich die Bahn. Dieses Hindernis konnte den Kapitän nicht aufhalten. Er drang mit schrecklicher Gewalt auf so ein Eisfeld ein, und die Nautilus zerspaltete wie ein Keil die zerbrechliche Masse, dass sie mit fürchterlichem Krachen auseinanderwich. Lediglich die Treibkraft des Fahrzeuges bahnte ihm die Durchfahrt. Manchmal schoss es über die Eisdecke und zertrümmerte sie durch sein Gewicht. Während dieser Tage wurden wir von ungestümen Windstößen heimgesucht. Mitunter war der Nebel so dicht, dass man nicht von einem Ende der Nautilus zum anderen sehen konnte. Der Schnee fiel in dicken Lagen, die so hart waren, dass man sie mit dem Beil zerhauen musste. Obwohl nur 5 Grad unter Null, war doch die Nautilus außen ganz mit Eis bedeckt. Unter diesen Umständen stand das Barometer meist sehr niedrig, sank sogar bis 735 Millimeter. Der Kompass war in seinen Angaben nicht mehr zuverlässig. Die irre gewordene Nadel zeigte auf alle Richtungen, als man dem Südpol des Magnet näher kam, der nicht mit dem Südpol des Himmels zu verwechseln ist. Nach Hansten lag dieser Pol in Wirklichkeit fast unterm 70. Grad Breite und 130. Grad Länge und nach den Beobachtungen Dupérés unter 135 Grad Länge und 70 Grad 30 Minuten Breite. Man musste da den Kompass an verschiedenen Stellen des Schiffes anbringen, zahlreiche Beobachtungen anstellen und aus den verschiedenen Angaben das durchschnittliche Maß nehmen. Endlich, am 18. März, sah sich die Nautilus unabänderlich den Weg versperrt. Es waren nicht nur Blöcke und Eisfelder, welche hemmten, sondern eine endlose, unverrückbare Schranke von aneinandergereihten Eisbergen.
»Die Eisdecke«, sagte der Kanadier zu mir.
Ich begriff, dass dies für Ned Land, wie für alle früheren Seefahrer, ein unüberwindliches Hindernis war. Als um Mittag die Sonne einen Augenblick zum Vorschein kam, konnte Kapitän Nemo eine ziemlich genaue Aufnahme machen, wonach wir uns unter 31 Grad 30 Minuten Länge und 67 Grad 39 Minuten südlicher Breite befanden. Von flüssiger Meeresoberfläche keine Spur mehr vor unseren Augen. Vor dem Schnabel der Nautilus lag eine unendliche Ebene voll launisch durcheinander gewürfelter Blöcke von riesiger Größe. Hier und da ragten Bergspitzen, schlanke Gipfel bis zu 200 Fuß hoch empor. Weiter entfernt eine Reihe steiler Bergwände in graulicher Farbe. Ungeheure Spiegel, welche die seltenen, halb im Nebel versenkten Sonnenstrahlen reflektierten. Über diese öde Natur breitete sich eine Stille, die kaum vom Flügelschlag der Sturmvögel oder Wasserscherer unterbrochen war. Rings alles gefroren, selbst die Töne. So war denn die Nautilus genötigt, mitten in den Eisfeldern ihre abenteuerliche Fahrt einzustellen.
»Mein Herr«, sagte da Ned Land, »wenn Ihr Kapitän noch weiterfahren wird.«
»Nun?«
»Dann ist's sein Meisterstück.«
Weshalb, Ned?
Weil über die Eisdecke niemand hinaus kann. Ihr Kapitän vermag viel, aber tausend Teufel, über die Natur hinaus kann er nicht. Und wo diese ihre Schranken gesteckt hat, muss er wohl Halt machen.
Wahrhaftig, Ned Land. Und doch möchte ich gerne wissen, was hinter dieser Eisdecke ist. Eine Eiswand, die reizt nur mehr meine Neugierde.
Mein Herr hat recht, sagte Conseil. Die Bergwände sind nur da, um die Gelehrten zu höhnen.
Gut,
sagte der Kanadier.
Was es hinter dieser Eisdecke gibt, weiß man wohl.
Was denn? Fragte ich.
Eis! Nichts als Eis!
Nun, Sie, Ned, sind davon überzeugt, versetzte ich, aber ich bin es nicht. Warum möchte ich hin, um es zu sehen?
Darauf, Herr Professor,
erwiderte der Kanadier,
werden Sie schon verzichten müssen. Sie sind bis an die Eisdecke gedrungen, das ist schon genug. Und weiter hinaus werden Sie nicht kommen. Und Ihr Kapitän Nemo mit seiner Nautilus auch nicht. Er mag wollen oder nicht. Zurück in den Norden muss er wieder.
Ich muss zugeben, dass Ned Land recht hatte. Und solange es nicht Schiffe gibt, die über die Eisfelder hinausfahren, müssen sie wohl vor der Eisdecke anhalten. Wirklich, trotz aller Anstrengungen mit seinen mächtigen Mitteln, musste die Nautilus stillliegen. Gewöhnlich muss, wer nicht weiter vorwärts kann, seines Weges wieder zurück. Aber hier war rückwärts ebenso wenig möglich wie vorwärts, denn die Durchwege hatten sich hinter uns wieder geschlossen und unser Fahrzeug war im Begriff einzufrieren. Bis 2 Uhr nachmittags war dieses eingetreten und das frische Eis bildete sich erstaunlich schnell um seine Seiten herum. Ich muss gestehen, der Kapitän war doch sehr unvorsichtig. Ich befand mich eben auf der Plattform. Der Kapitän, der seit einer Weile die Lage untersuchte, sprach zu mir.
»Nun, Herr Professor, was halten Sie davon?«
»Ich denke, wir stecken fest, Kapitän.«
»Wir stecken fest? Was meinen Sie damit?«
»Ich meine, wir können weder rückwärts und auch nicht seitwärts.«
»Also, Herr Professor, Sie meinen, die Nautilus könne sich nicht frei machen?«
»Schwerlich, Kapitän.«
»Herr Professor«, versetzte Kapitän Nemo ironisch, »Sie sind doch immer derselbe. Sie sehen nur Hindernisse. Ich versichere Ihnen, dass die Nautilus sich nicht allein frei machen, sondern sogar noch weiter dringen wird.«
»Noch weiter südlich?« fragte ich den Kapitän.
»Ja, mein Herr, nach dem Pol.«
»Nach dem Pol?« rief ich aus, mit unwillkürlichem Ausdruck des Zweifels.
»Ja«, erwiderte der Kapitän kalt, »zum Südpol, dem unbekannten Punkt, wo alle Meridiane zusammenlaufen. Sie wissen, was ich mit der Nautilus vermag.«
Ja, ich wusste es. Dass dieser Mann bis zur Verwegenheit kühn sei, war mir bekannt. Aber die Hindernisse zu überwinden, um bis zum Südpol zu dringen, der weit weniger zugänglich ist wie der Nordpol, zu welchem die erfahrensten Seemänner noch nicht gelangten, schien doch ein durchaus wahnsinniger Gedanke zu sein. Es fiel mir ein, den Kapitän Nemo zu befragen, ob er den Pol bereits entdeckt habe.
»Nein, mein Herr«, erwiderte er, »wir wollen ihn miteinander entdecken. Ich bin mit meiner Nautilus noch nie so weit nach Süden gedrungen. Aber ich sag's nochmals, sie wird uns noch weiterbringen.«
»Ich glaub's gern, Kapitän«, fuhr ich etwas ironisch fort. »Vorwärts denn. Für uns gibt es keine Hindernisse. Zersprengen wir die Eisdecke oder fahren wir darüber hinaus?«
»Darüber hinaus, Herr Professor«, erwiderte der Kapitän Nemo ruhig. »Zwar nicht darüber hinaus, aber doch darunter her.«
»Darunter her?« rief ich aus. Ich begriff den Kapitän. Die wunderbaren Eigenschaften der Nautilus sollten auch zu diesem übermenschlichen Vorhaben dienen.
»Ich sehe, dass wir anfangen, uns zu verstehen, Herr Professor«, sagte der Kapitän lächelnd. »Der Nautilus wird leicht, was für gewöhnliche Fahrzeuge unausführbar ist.
Ist der Pol von Festland umgeben, so wird sie bis zu diesem Halt machen. Ist dagegen dort freies Meer, so wird sie bis zu ihm selbst dringen.
In der Tat, sagte ich, besteht auch an der Oberfläche des Meeres eine feste Eisdecke, so sind doch seine tieferen Schichten frei. Denn je größer die Dichtigkeit des Meerwassers ist, steigt seine Temperatur über den Gefrierpunkt. Irre ich nicht, so verhält sich der unter dem Meeresspiegel befindliche Teil der Eisdecke zu dem über demselben hervorragenden wie 4:1?
Beinahe, Herr Professor. Gegen einen Fuß der Meeresfläche haben die Eisberge 3 unter derselben. Da nun diese Eisberge nicht über 100 Meter hoch sind, so reichen sie nicht über 300 Meter in die Tiefe. Und 300 Meter, was will das heißen für die Nautilus?
Nichts, mein Herr.
Sie wird sogar in größerer Tiefe die gleichförmige Temperatur des Meerwassers aufsuchen können, wo wir getrost den 30 bis 40 Kältegraden der Oberfläche Trotz bieten können.
Richtig, mein Herr, sehr richtig, erwiderte ich lebhaft.
Die einzige Schwierigkeit, fuhr Kapitän Nemo fort, besteht darin, dass wir mehrere Tage unterm Wasser bleiben müssen, ohne unseren Luftvorrat zu erneuern.
Sonst keine? Versetzte ich. Füllen wir die großen Behälter der Nautilus, und sie werden uns mit allem nötigen Sauerstoff versehen.
Wohl ausgedacht, Herr Aronnax,
erwiderte der Kapitän lächelnd.
Aber damit Sie mich nicht der Verwegenheit beschuldigen, so lege ich Ihnen zum Voraus alle meine Einwände vor.
Haben Sie denn noch weitere zu machen?
Nur einen. Wenn der Südpol von Meer umgeben ist, so wäre der Fall möglich, dass dasselbe dort völlig festgefroren ist, und dann könnten wir folglich nicht weiter zur Oberfläche gelangen.
Wohl, mein Herr. Denken Sie nicht daran, dass die Nautilus mit einem fürchterlichen Schnabel bewehrt ist, mit welchem wir in diagonaler Richtung die Decke der Eisfelder durchbohren und zertrümmern könnten?
Ah, Herr Professor, heute haben Sie Ideen.
Übrigens, Kapitän, fuhr ich noch eifriger fort, warum sollten wir nicht das Meer am Südpol frei finden, wie es am Nordpol ist? Die Kältepole und die Erdpole fallen wohl in der südlichen Hemisphäre ebenso wenig zusammen wie in der nördlichen, und bis das Gegenteil erwiesen wird, darf man an diesen Punkten annehmen, dass ein Kontinent oder ein Ozean eisfrei sein werde.
Das glaube ich auch, Herr Aronnax, erwiderte Kapitän Nemo. Ich will Ihnen nur die einzige Bemerkung machen, dass Sie, nachdem Sie so viele Einwände gegen mein Projekt hatten, nun mich durch Ihre Gründe überwältigen.
Der Kapitän hatte recht. Ich übertraf ihn schon an Kühnheit. Ich riss ihn fort zur Fahrt nach dem Pol. Doch verlor er keinen Augenblick. Auf ein Signal erschien der Schiffsleutnant. Die beiden Männer besprachen sich rasch miteinander in ihrer unverständlichen Sprache, und der Leutnant zeigte gar keine Überraschung, sei es, dass er schon vorher davon unterrichtet oder von der Ausführbarkeit überzeugt war. Aber auf Conseil machte die Mitteilung des Planes, zum Südpol zu dringen, doch noch weniger Eindruck.
»Wie ist meinem Herrn gefüllt?«
sagte er, und ich durfte damit zufrieden sein. Der Kanadier aber zuckte gewaltig die Achseln.
»Sehen Sie, mein Herr«, sprach er, »Sie dauern mich, samt Ihrem Kapitän Nemo.«
»Und doch werden wir zum Pol gelangen, Meister Land.«
»Möglich. Aber zurück werden Sie nicht kommen.«
Und Ned Land begab sich wieder in seine Kabine, um nicht ein Unglück anzurichten, wie er beim Weggehen sagte. Unterdessen begann man mit den Vorbereitungen zu dem kühnen Unternehmen. Die mächtigen Pumpen der Nautilus füllten die Behälter mit Luft und pressten sie in hohem Grade zusammen. Gegen 4 Uhr kündigte Kapitän Nemo mir an, dass die Luken zur Plattform geschlossen würden. Ich warf einen letzten Blick auf die Eisdecke. Das Wetter war hell, die Atmosphäre ziemlich rein, die Kälte streng, 12 Grad unter Null, aber da der Wind sich gelegt hatte, schien diese Temperatur nicht zu unerträglich. 10 Mann hieben mit Beilen das Eis um den Nautilus herum auf, eine Verrichtung, die rasch ausgeführt war, weil das jüngst gefrorene Eis noch dünn war. Die gewöhnlichen Behälter füllten sich mit dem nun frei gewordenen Wasser und die Nautilus tauchte unverzüglich unter. Ich setzte mich nebst Conseil in den Salon und wir betrachteten durch die freien Fenster die unteren Schichten des Südozeans. Das Thermometer stieg und der Zeiger des Manometers bewegte sich auf dem Zifferblatt. Ungefähr 300 Meter, wie Kapitän Nemo bemerkt hatte, schwammen wir unter der wellenförmigen Eisdecke. Aber die Nautilus tauchte noch tiefer, bis zu 800 Meter hinab. Die Temperatur des Wassers, welche an der Oberfläche 12 Grad betragen hatte, sank schon um einen Grad herab, bald schon um 2. Es versteht sich, dass in der Nautilus die Temperatur durch die Heizung bedeutend höher war. Alle ihre Bewegungen vollzogen sich mit äußerster Genauigkeit.
»Man wird zum Ziel kommen. Erlauben Sie, mein Herr«, sagte Conseil.
»Ich rechne sicher darauf«, erwiderte ich mit dem Ton völliger Überzeugung. Die Nautilus nahm unterm Wasser, stets auf der Linie des 52. Meridians, ihre Richtung gerade nach dem Pol. Von 67 Grad 30 Minuten bis zu 90 Grad waren noch 22 Grad 30 Minuten an Breite zu durchlaufen, das heißt etwas über 500 Lieues. Die Nautilus fuhr mit einer mittleren Schnelligkeit von 26 Meilen in der Stunde, also der eines Eilzuges. Behielt sie dieselbe bei, so reichten 24 Stunden hin, um zum Pol zu gelangen. Während eines Teiles der Nacht hielt die Neuheit der Lage uns, Conseil und mich, am Fenster des Salons. Das Meer war von dem elektrischen Licht des Fanals beleuchtet. Aber es war leer. Die Fische hielten sich in diesen eingeschlossenen Gewässern nicht auf. Sie dienten ihnen nur zum Übergang aus dem antarktischen Ozean zum freien Polarmeer. Wir fuhren reißend schnell, wie man aus den zitternden Bewegungen des stählernen Schiffskörpers abnahm. Gegen 2 Uhr morgens legte ich mich einige Stunden zur Ruhe und Conseil folgte meinem Beispiel. Kapitän Nemo befand sich wahrscheinlich beim Steuerer. Am folgenden Morgen, den 19. März um 5 Uhr, nahm ich wieder meinen Posten im Salon. Das elektrische Log zeigte nur an, dass die Schnelligkeit der Nautilus vermindert war. Sie stieg damals aufwärts, aber vorsichtig mit langsamer Entleerung ihrer Behälter. Es klopfte mir das Herz. Sollten wir schon zur freien Luft des Pols auftauchen? Nein. Eine Erschütterung gab mir zu erkennen, dass die Nautilus wieder die untere Fläche der Eisdecke gestoßen war, welche, nach der Schwäche des Getöses zu urteilen, noch sehr dick war. Wir befanden uns in einer Tiefe von 1000 Fuß. Das machte 2000 Fuß Eis über uns, wovon 1000 über dem Meeresspiegel. Die Eisdecke war damals dicker als zur Zeit, da wir oben waren. Während dieses Tages wiederholte die Nautilus einige Male das nämliche Experiment. Manchmal fand man, dass die Dicke 1200 Meter betrug. Das war noch das Doppelte der Höhe des Eises, wie sie zur Zeit des Untertauchens war. Ich notierte genau die verschiedenen Tiefen. Am Abend war noch keine Änderung unserer Lage eingetreten. Das Eis hatte stets eine Dicke von 400 bis 500 Metern. Es war damals 8 Uhr. Bereits seit 4 Stunden hätte die Luft im Inneren der Nautilus erneuert werden sollen. Doch litt sie nicht sehr darunter, obwohl Kapitän Nemo seinen Vorrat von Sauerstoff in den Behältern noch nicht angerührt hatte. Ich schlief doch unruhig während dieser Fahrt. Furcht und Hoffnung hielten mich in steter Spannung. Ich stand einige Male auf. Die Versuche der Nautilus dauerten fort. Gegen 3 Uhr morgens beobachtete ich, dass die untere Fläche der Eisdecke nur noch 50 Meter tief lag, wir also nur noch 150 Fuß von der Oberfläche geschieden waren. Meine Blicke wichen nicht vom Manometer. Wir fuhren immer in einer Diagonale aufwärts nach der Oberfläche, die im Widerschein der elektrischen Beleuchtung schimmerte. Die Eisdecke ward immer dünner, nach oben und unten, von Meile zu Meile. Endlich, um 6 Uhr früh, öffnete sich die Tür des Salons und Kapitän Nemo trat ein.
»Das freie Meer«, sprach er.